Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste und liebe Zuhörer zu Hause, ich begrüße euch zu unserem heutigen Gottesdienst am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Dieser fällt in Deutschland auf den Volkstrauertag. An diesem Tag wird an die Opfer der Kriege, insbesondere der beiden Weltkriege, erinnert. Er trägt auch den Namen Friedenssonntag. Der Tag soll mahnen und daran erinnern, wie kostbar ein Leben in Frieden ist. Ob es wohl ein Land gibt, das noch nie Krieg hatte? Wie viele Tage wird es seit Bestehen der Erde wohl gegeben haben, wo kein Krieg war? Frieden ist so wichtig zwischen den Ländern, im Land, zwischen Nachbarn und in den Familien. Besonders freuen wir uns heute, dass der kleine Maxim getauft wird und hoffen, dass auch er in Frieden aufwachsen kann. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Ihr habt es schon gehört. Der Maxim ist da.
Wir freuen uns. Er guckt recht ernst und kritisch in die Welt. Ja. Aber hat vielleicht so eine Ahnung, heute geht es ein bisschen um dich, Maxim, ne?
Ja.
Wir wollen den Maxim taufen. Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Lasst uns miteinander beten. Gütiger Gott, oft hören wir, du bist nicht fremd geblieben, sondern du bist nahe herangekommen. Du bist vielmehr alle nahe, die zu dir beten. Lass uns erleben, wie du mit deiner Achtsamkeit und Liebe uns heute Morgen nahe kommst. Wenn wir deine Nähe spüren, dann gib uns, dass wir auch Nähe schenken und einer den anderen achten kann. Segne uns, Herr, mit dem Geist, der niemanden aus den Augen verliert. Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel lesen wir im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 14. Kapitel. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einem fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick des Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen und auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesem Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Taufen wollen wir also. Schön, dass ihr da seid. Maxim. Also zumindest, also Maxim ist sowieso einzigartig in dieser Welt, aber der Name Maxim ist auch einzigartig in Sosa, glaube ich. Oder gibt es noch jemanden? Kennt ihr noch jemanden? Nee, ne? Vielleicht irgendwo in der Welt, ja, das kann schon sein. Aber in Sosa, Maxim, wenn jemand Maxim ruft, bist du gemeint. Da kann es hier kein Vertun geben, keinen Zweifel geben. Du bist, dann bist du's. Wir wollen den Maxim taufen. Die Eltern haben einen Taufspruch herausgesucht. Und der lautet aus Jesaja 41: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Jetzt würde ich denken und glauben, dass alle die, die konfirmiert worden sind, mindestens die anderen vielleicht auch, aber die konfirmiert worden sind, die müssten zumindest bei diesem Vers, da müsste es klingeln. Nein, nee. Natürlich nicht. Aber da müsste doch was bekannt vorkommen, Konfirmanden. Ihr könnt euch zwar verstecken, ich weiß trotzdem, dass ihr da seid. Ja. Ich bin der Herr, dein Gott. Das kommt nicht nur bei Jesaja vor, sondern Das haben alle Konfirmanden irgendwann gelernt. Da, so fängt das erste Gebot an. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Übrigens, du sollst kann auch heißen, du kannst keine anderen Götter haben neben mir. Was ja logisch ist. Im ersten Gebot geht es natürlich darum, dass es keine anderen Götter gibt. Wer andere Götter neben Gott und außer Gott verehrt und anbetet, der läuft dann im Hirngespinst nach. Aber wir Menschen sind ja gewohnt, Hirngespinsten nachzulaufen. Da haben wir ja auch sonst keine Schwierigkeiten mit. Dieses Ich bin der Herr, dein Gott, erzähle ich den Konfirmanden immer. Das ist ein hübsches Spiel. Erzähle ich den Konfirmanden immer wieder, das ist Teil des ersten Gebotes. Aber es ist auch Teil des zweiten Gebotes. Dieses Ich bin der Herr, dein Gott, steht eigentlich über jedem Gebot. Und wenn wir Gebote abfragen und jemand sagt, wie heißt eigentlich das sechste Gebot, dann müsste die Antwort eigentlich lauten, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Oder das vierte. Na, vierte Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Das ist eigentlich so der Titel, der über jedem einzelnen Gebot steht. Und nun steht da auch bei Maxim als erster Satz im Taufvers. Dieses Ich bin der Herr, dein Gott, das ist die Bedingung, unter der 10 Gebote überhaupt funktionieren. Bei wem das nicht gilt, ich bin der Herr, dein Gott, der braucht die Gebote nicht zu lernen, denn sie funktionieren nicht. Sie funktionieren nur dann, wenn Gott mein Herr ist und ich nicht anderen Göttern oder auch gar keinem Gott nachlaufe. Das ist die Bedingung, unter der offensichtlich jetzt der Maxim in sein Leben hineintritt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ja, genau. Ich bin der Herr, dein Gott. Unter diesem Satz soll der Maxim sein ganzes Leben führen. Alles, was kommt, die Taufe, die Jahre, die kommen, das Lernen, Konfirmation, die Liebe, die Entwicklung des Lebens, Vater werden, Großvater werden, Urgroßvater werden, wer weiß, ja. Mal gucken, was er so alles sehen darf in seinem Leben. All das soll stattfinden unter diesem Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Und tatsächlich, ganz deutlich dokumentiert wird es am Ende in der Taufe. Nein, am Anfang in der Taufe. Ganz am Anfang des Lebens wird das klar sein. Der Maxim, jedenfalls so wünschen sich die Eltern, die Paten, die Familie, und so will es Gott, dass das ganze Leben unter diesem Satz steht, ich bin der Herr, dein Gott. In der Taufe, so ist die Verheißung, empfängt der Maxim den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist das Unterpfand unserer Gotteskindschaft. Er macht uns deutlich, dass dieser Satz tatsächlich stimmt. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Darauf kannst du dich verlassen. Die Alternative dazu wäre ein Leben ohne Gott. Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, wie das aussieht. Ich stelle es mir nicht so schön vor. Dazu hat das, was mir mein Glaube für mein eigenes Leben gebracht hat, zu viel hineingetragen. Ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Ich kann mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nicht Gott vertrauen könnte. Wir leben, wir werden das auch in der Predigt noch mal ein bisschen hören, wir leben natürlich in einer Zeit, in der es furchtbare Dinge gibt, unter denen wir leiden. Aber das Leiden, glaube ich, wäre um ein Vielfaches größer, wenn wir es ohne Gott erleiden müssten. Deshalb wollen wir den Maxim taufen. Und damit er diesen Satz in seinem Leben immer wieder hört, dafür seid ihr zuständig. Ihr müsst dafür sorgen, dass der Maxim weiß, über seinem Leben steht die Aussage Gottes, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn Gott Gnade schenkt, steht er über unserem Leben auch. Glauben soll der Maxim lernen. Glauben können wir hoffentlich schon. Jedenfalls, soweit man Glauben lernen kann, haben wir ihn gelernt. Ich lade ein, dass wir aufstehen und miteinander für den Maxim das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz, nur die Eltern und die Paten, die dürfen stehen bleiben. Liebe Eltern, liebe Paten, Maxim soll getauft werden. Ihr habt es euch gewünscht, das ist so, dass Eltern sagen, unser Kind soll getauft werden. Aber das Taufen ist ja nur das eine, sondern mit der Taufe kommt dann Arbeit auf euch zu. Und diese Arbeit, die sollt ihr versprechen. Maxim soll die Wege kennenlernen, die in die Nachfolge Jesu führen, und sie soll sich von euch lernen. Ihr sollt als Eltern und Paten dazu helfen, dass das gelingt. Ihr sollt es nicht erzählen können, das auch, aber zeigen vor allen Dingen. Also das heißt, der Maxim soll bei euch sehen, wie das funktioniert. Ihr sollt dem Maxim die Wege hin zum Evangelium ebnen. So frage ich euch, wollt ihr, dass Maxim im Namen des dreieinen Gottes getauft wird? So antwortet ja. Ja. Wollt ihr als Eltern und Paten auch dazu helfen, dass Maxim das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt und den Weg in die christliche Gemeinde findet? So antwortet gemeinsam ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Das klingt gut. Wunderbar. Ihr dürft euch alle noch mal setzen und jetzt erwarten wir zwei junge Frauen hier vorne, die uns noch etwas singen. Danke.
You call me out upon the water. us the great unknown where feet may fail. And there I'll find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. We feel may fail and fear surrounds me. We'll never fail, and you won't stop now. So I will call about your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh, let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call about your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
Siehe, wie lieblich ist es, wenn Schwestern miteinander singen. Und das auch noch zum Lobe Gottes. Vielen Dank. Jetzt lade ich euch ein, dass ihr nach vorne kommt. Eltern, der Maxim natürlich, die Paten und alle Kinder sind natürlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Und wer immer sich als Kind fühlt. So, wunderbar. Alle da? Maxim, jetzt kommt Wasser. Das ist Taufwasser. Und es ist warm. Keine Angst haben. So, guck. Also die meisten können sich ja an ihre Taufe gar nicht mehr erinnern, ne? Oder? Aber natürlich, so wie das heute passiert, so ist es dann bei euch auch passiert. Der Maxim guckt so interessiert, dass ich den Verdacht habe, wenn ich den in 5 Jahren mal frage, wie war die Taufe, der wüsste das. Also, ja, ne? Gut, so, Maxim, wollen wir? Kriegen wir das hin? Ja, so rum oder so rum, es ist ganz, ja, das ist völlig in Ordnung. Der Junge will ja wissen, wie es geht. Kommen Sie noch ein bisschen rüber? Ja, dann geht das. Maxim Strobelt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Genau, ja, der kriegt gar nicht genug. Ne? Ja. Dein Leben sollst du unter der Leitung und unter dem Segen Gottes führen. Darum soll dich ein Wort aus dem Propheten Jesaja leiten. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wunderbar. Ja, hat geklappt. Na? Sehr schön, genau. Jetzt kommt die Taufkerze, die machen wir natürlich an der Christuskerze an. So, und die ist natürlich, ich finde sie wieder wunderschön. Ich habe so ein Faible für Kerzen, die selber gemacht sind. Es gibt auch andere schöne, die man kaufen kann, wunderschön gestaltet. Aber auf den Pfarrer kommt es ja nicht an. Ne? Am Ende musst du, Maxim, sagen, das ist meine Kerze und mir gefällt sie. An der Christuskerze angezündet, soll sie dir zeigen, du hast Teil am Licht Gottes in Jesus, der gekommen ist. So, wer kriegt die? Der Vater. Oh, na, ich glaube, da gibt es noch andere, die. Jawohl. Sehr schön. Genau. Und dazu gibt es natürlich die Taufurkunde. Die kriegst du jetzt.
Genau. Danke.
Ja. So, und es gibt die Lilly. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja schon manches getan, aber du glaubst nicht, dass das jetzt reichen würde. Es muss noch mehr kommen. Herzlichen Glückwunsch. Der Simon Stieler, ja. Da. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja. Und der Nils Unger. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und es gibt natürlich manch andere, die sich auch mühen um dieses Kind, und das ist gut so. Euch allen gottesreichen Segen dazu. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Ihr dürft mit nach vorne kommen. Und die Kinder können mit dazu oder können sich auch wieder setzen. Die Kinder sind immer frei, das zu tun, was ihnen gut tut. Und einer muss jetzt hier kommen und mir das halten. Das ist sehr schön. Kommen Sie ruhig mal so eine Stufe hoch. So kann ich das wunderbar sehen. Okay, sehr schön. Gott segne euch. Er behüte euch und mache euch stark. Er mache eure Liebe kräftig und eure Geduld unverwüstlich. Er lasse euch Zeit und gute Einfälle finden für eure Kinder. Er gebe euch und euren Kindern alles, was gut ist und was zur Seligkeit führt. So segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin im Frieden Gottes. Amen. Dankeschön. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Geschafft. Ihr dürft euch wieder setzen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft und der Erlösung unseres Leibes. Lasst uns in der Stille beten. Du, Herr, unser Gott, du kennst unser Sehnen und du kennst unser Fragen. Komm mit deiner Gnade und hilf uns leben. Amen. Liebe Gemeinde, worauf warten wir? Worauf warten Sie denn eigentlich? Schon auf Weihnachten? Dafür ist eigentlich dann der Advent zuständig. Aber ich weiß eben, es gibt tatsächlich schon Orte, da finden die Weihnachtsmärkte schon statt. In manchen Orten sind sie zumindest so anständig und nennen es Wintermärkte. Aber im Grunde sehen die aus wie Weihnachtsmärkte und wird eben auch da alles das verkauft, was wir ja auch seit Ende August schon im Laden haben, an Spekulatius und an Lebkuchen und an so vielen Dingen. Ich hoffe eigentlich immer und ich freue mich deshalb auch in Sosa, dass wir da so ein bisschen zurückhaltender sind. Ich hoffe immer, dass wir wenigstens den Ewigkeitssonntag abwarten, weil der noch eine andere Botschaft und eine andere Stimmung hat. Danach mag Weihnachten werden, aber vorher müssen auch die Traurigkeiten in dieser Welt erst getragen sein. Also worauf warten wir? Die Frage könnte man in zweifachem Sinne verstehen. Also zunächst einmal natürlich, was kommt denn da auf uns zu? Was wird uns in Anspruch nehmen? Ich weiß, die Frage stellt sich mancher im Blick auf die politischen Dinge, die sich gerade bewegen in unserem Land und in der Welt. Aber das ist hoffentlich nicht das Einzige. Und dann kommt natürlich die andere Frage, die genauso wichtig ist. Worauf warten wir? Was hält uns eigentlich auf? Wann geht's endlich los? Das Ende des Kirchenjahres mit seiner Erinnerung an Vergänglichkeit, an Tod und Gericht, lässt uns beides fragen. Was ist unsere Zukunft? Geht es morgen genauso weiter wie gestern und heute? Oder ist die Zukunft dann vielleicht doch gerade die Korrektur dessen, was wir heute leben? Haben wir morgen einen neuen Atem, eine neue Perspektive, eine neue Leidenschaft, uns wiederzufinden in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes? Die Zukunft erschließt sich dem, der der Verheißung Gottes traut. Auch das ist ein Satz, der natürlich nur unter dem Vorbehalt gesagt werden kann, dass Gott zu mir spricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Nur unter solchem, Nur unter solchem Vorwort gelingt der Blick auf die Verheißung Gottes. Paulus beschreibt solche Verheißung. Die Herrlichkeit Gottes soll an uns offenbar werden, sagt er. Interessanterweise sagt er nicht, was das ist, Herrlichkeit. Aber zumindest so viel bei Paulus ist klar. Sie hat etwas zu tun mit der Auferstehung des Gekreuzigten. Und wenn wir von Herrlichkeit reden, dann, so sagt Paulus, sollen wir mit hineingenommen werden in diese Auferstehungsherrlichkeit. Aber dass nun jemand ins Träumen kommt, das ist ein harter Weg dorthin. Und manchem vergeht die Lust zur Herrlichkeit. Deshalb stellt Paulus an den Anfang eine kühne These, nämlich dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit. Ehrlich gesagt, bei solch einem Satz stocke ich ein bisschen. Kann denn das überhaupt sein? Kann es das geben, eine Herrlichkeit angesichts derer das millionenfache Leiden der Welt bedeutungslos ist? Lieber Paulus, wenn du so redest, nimmst du eigentlich menschliches Leiden überhaupt ernst? Wenn eine Ehe kaputt geht und dann die beiden Partner zusehen müssen, wie sie zurechtkommen. Und wie geht das mit den Kindern? Schicken wir die hin und her? Und wer kümmert sich um die Erziehung? Wenn ich einen Menschen vermisse, der viele Jahre und Jahrzehnte an meiner Seite gelebt hat. Wenn einer seinen Arbeitsplatz verliert. Kann ich ihn dann ernsthaft trösten, damit dass ich sage, naja, ist nicht so schlimm. Es kommt ja die Herrlichkeit in einer anderen Welt. Menschen, die einen Angehörigen verloren haben bei einem Verkehrs- oder Autounfall oder Arbeitsunfall oder wenn hunderte Menschen wie in diesem Jahr in Spanien in einer Flutkatastrophe ertrinken und dann natürlich die großen Kriege der 20. Jahrhunderte, Konzentrationslager, Hungersnöte, Erdbeben. Was soll man denn denen, die um verlorene Menschen trauern, sagen? Kann man ernsthaft sagen, macht nichts, freut euch? Es kommt die zukünftige Herrlichkeit. Ich kann das nicht. Ich kann es wirklich nicht. Das ist keine Möglichkeit, wie ich glaube, dem Leiden dieser Welt zu begegnen. Wenn wir nun aber in den Text schauen, dann stellen wir fest, dass Paulus auch von diesem Leiden gar nicht gesprochen hat. Er kann gar nicht von diesem Leiden sprechen, denn die Ausmaße, die das Leiden in der Welt unserer Tage angenommen hat, die waren für Paulus und waren für seine Zeitgenossen schlicht nicht vorstellbar. Wovon Paulus dann aber doch redet, das ist das Leiden, das er selber erleidet. Im Dienst des Evangeliums als Missionar. Er predigt Christus und er predigt natürlich den gekreuzigten Christus. Und das zumindest hat er in seinem Dienst erlebt. Wer den gekreuzigten Christus predigt, der hat beim Predigen Anteil an diesem Kreuz. Nicht nur, weil er davon erzählt, sondern Paulus hat Anteil daran, weil er durch dieses Predigen dann auch manches hat erdulden müssen. Manche Steine sind geflogen Aus manchen Orten ist er hinausgejagt worden, konnte nicht bleiben, musste gehen, ist festgenommen worden, verklagt worden. Am Ende hat er den Kopf verloren. Von diesem Leiden, nur seinem eigenen, redet Paulus. Das Wissen, worauf wir warten, das gibt unserem Leben Richtung und Ziel. Dieses Wissen, worauf wir warten, in allem Leiden, trotz allem Leiden, dieses Wissen gibt Kraft aufzubrechen aus Müdigkeit, Depression, dem Ruf zu folgen, der vom Kreuz Jesu her uns erreicht. Und der Ruf, der vom Kreuz kommt, heißt: Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Das, worauf wir warten, ist mehr als das, woran wir leiden. Es kommt auf unsere Hoffnung an. Es kommt auf die Hoffnung an, die aus dem Glauben lebt. Und der Glaube, das ist der, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es kommt auf den Glauben an, der Teil hat an der Kraft, die daraus erwächst. Der Glaube verändert die Blickrichtung, die Perspektive. Wir erdulden das Leiden, aber wir können nicht nur auf das Leiden schauen, sondern wer glaubt, der sieht das Leben unter Gottes Perspektive und Verheißung. Also wir leben nicht auf gut Glück. Nein, auf gut Glück leben wir nicht. Sondern wir leben mit Gottes Verheißung. Und die Verheißung Gottes heißt: Ich will dich. Und ich will dich in Ewigkeit. Ich höre nicht damit auf, dich zu wollen und dich zu lieben. Deshalb kann der Paulus sagen: Dieser Zeit Leiden sind nichts angesichts der Herrlichkeit, der wir entgegengehen und die wir im Glauben schon berühren. Selbst die Schöpfung, die Natur, Tiere, Pflanzen sind eingeschlossen in dieses Warten auf Erlösung. Die Schöpfung wartet mit uns auf die ungebrochene Freiheit der Kinder Gottes. Im Alten Testament, den Propheten Jesaja haben wir bei Maxim schon gehört, im Alten Testament gibt es ein Bild, das der Prophet Jesaja für einen umfassenden Frieden uns vor Augen stellt. Und dieses Bild hatte Paulus auch im Blick. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Löwen werden Stroh fressen wie Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Paulus war mit seiner Vorstellung, mit seiner Erwartung ganz bestimmt von der Wiederkunft Christi. Und damit bestimmt von der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes vor aller Welt. Wahrscheinlich hat er zu seinen Lebzeiten fest damit gerechnet. Das hat ihn in seinem Dienst, in seiner Mission genauso geprägt wie in seiner Ethik und in seinen Vorstellungen von der Zukunft der Welt. Die Welt liegt in den Geburtswehen der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus ist fasziniert, ergriffen von diesem Prozess der endzeitlichen Verwandlung. Die Leiden, von denen er spricht, sind Leiden um Christi Willen in Erwartung seiner Erscheinung am Ende der Zeit. Das bestimmt seine Leidenschaft und sein Feuer. Der Herr kommt, Maranatha,
Und alle Mühen des Wartens auf ihn wird nebensächlich, weil das Ende absehbar geworden ist. Jetzt müsste ich eigentlich alle Mütter ansprechen, alle, die die Kinder auf diese Welt gebracht haben. Ich kann es ja nicht, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber ich höre es manchmal. Schwangerschaft ist anstrengend, oder? Also manchmal. Meistens. Fast immer. Und wenn man ein Kind zur Welt bringt, habe ich gehört, das tut weh. Ja, ne? Aber wenn das Kind da ist, dann höre ich auch, dann ist so ein Moment da, wo das alles vergessen ist. In dem Moment, wo das Kind da ist, gesund, atmend, ist alles, was vorher da, vergessen. Manchmal erinnert man sich vielleicht noch dran. Aber dieser Moment macht alles neu, macht alles anders. Paulus erzählt von seiner Hoffnung und davon, dass seine Hoffnung seinen Umgang mit der Gegenwart bestimmt. Er sagt, aus Hoffnung, und ich denke, das ist dann auch wieder bei allen Müttern so, aus Hoffnung kann man alles Leiden ertragen. Wie ist das bei uns heute? Was sagen wir den Menschen? Worauf warten wir? Haben wir uns festgekrallt in unserer Not, unseren Schwierigkeiten, unseren Ängsten, dass wir uns vom Gestern, vielleicht auch vom Heute, nicht lösen können? Sind wir festgefahren in unserem Klagen und Jammern, sodass wir vom Heute und dann eben auch vom Morgen gar nichts mehr erwarten? Glauben wir, dass wir es nochmal erleben werden, dass die Dinge sich ändern in der Ukraine, in Syrien, im Libanon, in Israel, in Palästina, in Afghanistan, in so vielen Ländern des afrikanischen Kontinentes? Werden wir sehen, dass Frieden wird? Oder haben wir diese Hoffnung schon aufgegeben? Eigentlich sind wir prädestiniert, solche Hoffnung zu haben. Denn wenn zumindest die Älteren, die Jüngeren ja nicht, die haben noch nicht gelebt, aber die Älteren sich erinnern, ich habe 89 am 9. November in Berlin gelebt, ich hätte mir bis zum Nachmittag nicht vorstellen können, dass die Mauer fällt. Ich hätte mir eine Stunde vorher nicht vorstellen können, dass das passiert. Und dann passiert es doch. Wir beten jedes Jahr und in diesem Jahr auch wieder in der Friedensdekade darum, dass unsere Welt sich verwandelt. Und wir glauben es, dass diese Welt sich verwandeln kann. Und das Gebete dazu helfen. Dazu helfen, dass Situationen sich verwandeln, die eigentlich rettungslos festgefahren sind. Als Christen hören wir nicht auf zu glauben. Und wir hören nicht auf zu beten. Die Gegenwart mag manches Leiden bereithalten, aber wir wissen, dass diese Welt nicht so bleiben kann und nicht so bleiben wird, weil, wie sie ist, weil unser Heiland, Jesus, auf uns zukommt. Weil die Herrlichkeit Gottes in aller Not, die wir erleben, uns jetzt schon berührt. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Nachrichten. Das Dankopfer, die Kollekte, die wir einsammeln wollen, sammeln wir heute für die Ausbildungsstätten der Landeskirche. Wir müssen die Ausbildungsstätten sicherlich gut ausrichten, aber was wir noch viel mehr brauchen als Inventar und Material und Bücher und sonstige Dinge, die dort sind, was wir dringend brauchen, sind Menschen. Wir haben Fachkräftemangel, auch in der Kirche. Ich freue mich sehr über junge Leute, die im Augenblick darüber nachdenken und tatsächlich auch schon in der Ausbildung sind, in Moritzburg und sich zu Diakonen ausbilden lassen. Das ist sicher geschuldet dem guten Beispiel, das unsere Gemeindepädagogen im Augenblick unseren jungen Leuten geben. Darüber freue ich mich sehr. Ich bedauere es sehr, dass wir als Pfarrer offensichtlich kein so gutes Beispiel abgeben. Warum auch immer. Ich kenne ehrlich gesagt keinen einzigen jungen Menschen, der im Augenblick in der Ausbildung zum Pfarrer ist, also im Studium oder dann im Vikariat. Da ist es dünne. Also lassen sich nicht durch das schlechte Beispiel der Pfarrer irritieren, sondern vielleicht gibt es jemanden, der sagt, das wäre vielleicht auch was für mich. Wir brauchen dringend Menschen in diesem Dienst. Heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst. Morgen ist Christenlehre. Die Kinder wissen Bescheid, hoffe ich. Am Mittwoch ist kein Konfirmandenunterricht, denn da ist Feiertag, da ist Buß- und Bettag. Wir feiern hier um 9.30 Uhr einen Gottesdienst mit anschließendem heiligem Abendmahl. Am Donnerstag ist um 16 Uhr Singkreis und um 17 Uhr Kurende. Am Freitag findet keine Bibelstunde statt. Und am kommenden Sonntag ist dann Ewigkeitssonntag. Wir feiern um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Kindern. Der Wochenspruch. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und jetzt lade ich ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten der Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Bernd Schmidt, Dr. Bernd Schmidt, im Alter von 80 Jahren. Unser Gott, hab Dank, dass du ihm diese Lebenszeit geschenkt hast. Und dass du ihm die Leidenschaft geschenkt hast, mit der er vieles in seinem Leben getan hat. Hab Dank dafür. Viele haben ihn erlebt. Wichtig aber ist, dass er dich erlebt hat in seinem Leben. Gib uns Gnade zu glauben und darauf zu vertrauen, dass er nun mit seinem Leben in deiner Hand ist. Segne die Familie, alle, die zurückbleiben, die traurig sind. Hilf, Herr, durch deinen Geist, der uns tröstet und uns den Weg in die Zukunft weist. Dir sei Lob und Preis. Amen. Haben Sie vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das nächste Lied wollen wir miteinander singen und dazu die Gaben zusammenlegen. Wir bitten dich, Herr, dass du Arbeiter sendest in deine Ernte, dass du Menschen ausrüstest und zurüstest, dass sie zum Frieden fähig sind und dann diesen Frieden, der von dir kommt, auch verkünden können. Wir danken dir für den Segen, den wir empfangen haben und für den Segen, den wir weiterreichen können. Das wollen wir tun und bitten dich, dass du deinen Segen noch einmal darauf legst. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Herr, mache uns zu Werkzeugen deines Friedens, dass wir lieben, wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, dass wir verbinden, wo Streit ist, dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum herrscht, dass wir Glauben bringen, wo Zweifel droht, dass wir Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält, dass wir ein Licht anzünden, wo Finsternis regiert, dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. Herr, lass uns trachten, nicht, dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten. Nicht, dass wir verstanden werden, sondern dass wir verstehen. Nicht, dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 447 lasst uns den 7. Vers spielen, singen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz.
Ich habe in dieser Woche den ersten Schneesturm erlebt. Er bestand aus 3 bis 5 Flocken, die in Alpenstock runtergekommen sind. Aber zumindest ist es ein Signal, es könnte mehr werden. Kommen Sie also gut nach Hause und sicher Gott befohlen.